Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de leurs caras.
Figurine Europe. Europa.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Lice Europe.
Die Corona-Pandemie hat die Welt verändert.
Das sind Maßnahmen, die es in unserem Lande so noch nicht gegeben hat, die natürlich einschneidend sind. Aber sie sind im Augenblick notwendig.
Poursuivons le confinement.
Weiter geht's mit der Ausgangssperre. Klare Ansage von Jean-François Delfrécy, dem Leiter des Wissenschaftlichen Rates der französischen Regierung in der Corona-Krise.
We will be suspending all travel from Europe to the United States.
Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo.
Heute haben wir beschlossen, einen weiteren Schritt zu gehen. Die Regierung hat die Entscheidung getroffen, im ganzen Land alle Betriebe zu schließen, die nicht absolut notwendig, entscheidend und unverzichtbar sind.
Regieren heißt mehr denn je schnell entscheiden und umsetzen bzw. durchsetzen. In vielen Ländern haben sich Regierungen mit Sondervollmachten ausstatten lassen, um schneller Maßnahmen beschließen zu können und auch für den Fall, dass Parlamente wegen der Pandemie nicht handlungsfähig sein könnten. Und in vielen Ländern ging dies geräuschlos vor sich, nicht so in Ungarn. Ungarn unter Alleinherrschaft, Protokoll einer Ermächtigung von und mit Stefan Auswart. Herzlich willkommen.
Erster Akt. Vorbereitungen, Feinheiten und Vollzug.
Olyan feladat előtt állunk, amit egyedül senki nem tud megoldani.
Wir stehen vor einer Aufgabe, die niemand alleine lösen kann. Jeder hat Verantwortung. Wir brauchen dafür jeden. Statt der politischen Auseinandersetzung ist jetzt die Zeit des Zusammenhalts gekommen.
März 2020, Viktor Orbán sucht den Schulterschluss im ungarischen Parlament. Die Aufgabe, die niemand alleine lösen kann, ist die Corona-Pandemie. In Europa ist jedes Land damit beschäftigt, das Virus einzudämmen. Der ungarische Premier will für diese Herausforderung mehr Befugnisse, mehr Macht. Er umgarnt die Opposition. Sie soll ihn ermächtigen, das Regieren per Dekret erlauben auf unbestimmte Zeit.
Darum bitte ich meine Abgeordnetenkollegen.
In Ungarn gilt zwar bereits der Notstand, die Regierung verfügt also bereits über Sonderrechte. Für eine Verlängerung braucht Orbán aber noch die Opposition. Die ist bereit, dem Regierungschef weit entgegenzukommen. Bertalan Tod, Fraktionschef der Sozialisten.
Die Opposition hat ihnen schon angeboten, die Regelung bis zu 90 Tage in Kraft zu setzen. Und wenn das Parlament nicht zusammentreten kann, soll die Regierung die Frist verlängern. Aber es muss eine Frist geben. Ich sage Ihnen auch warum. Weil Millionen Wähler Ihnen nicht vertrauen.
Doch Orbán will mehr. Er will keine Halbwertszeit des Notstandes. Er legt im Parlament ein Ermächtigungsgesetz vor. Im Entwurf von Orbáns Stellvertreter Zsolt Semjén steht:
Das Parlament ermächtigt die Regierung, dass sie die Geltung der Regierungsverordnungen bis zum Ende der Gefahrenlage verlängert.
Halt, stopp. Bis die Gefahrenlage vorbei ist? Wer entscheidet das? Für die Justizministerin ist die Sache völlig klar. Judith Warga.
So I think it's a crystal clear objective question when the crisis.
Das ist eine kristallklare, objektive Frage. Wenn die Krise vorbei ist, wird das ungarische Parlament zusammenkommen, den Notstand beenden und das Ermächtigungsgesetz außer Kraft setzen.
Aber halt, stopp, im Parlament hat die Regierung doch eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die Regierung mit ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament entscheidet, wann der Notstand vorbei ist. Noch etwas. Was sind die Kriterien für ein Ende des Notstandes? Die Zahl der Infizierten, die Zahl der Covid-19-Todesopfer? Das Gesetz sagt dazu nichts. Die Regierung entscheidet also selbst, wann die Krise vorbei ist. Peter Greco, Direktor des Budapester Thinktanks Political Capital, warnt:
Wenn man bedenkt, dass das ungarische System sehr zentralisiert ist und die Regierungspartei Fidesz eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat, gibt es wenig, was sie nicht selbst zu Ende bringen könnte. Zumal Fidesz seit 2010 jede Gelegenheit genutzt hat, um den Ausnahmezustand immer wieder zu verlängern. Man muss daran erinnern, dass es wegen der Flüchtlingskrise einen besonderen Rechtsstatus gibt, obwohl die Voraussetzungen dafür längst nicht mehr gegeben sind. Um das Coronavirus zu kontrollieren, muss man nicht die demokratische Kontrolle ausschalten.
Notstand ja, eine zusätzliche Ermächtigung nein. Das ist die Position der Opposition im März, als Viktor Orbán für seinen Gesetzentwurf wirbt. Noch braucht Orbán die Opposition. Eine 4/5-Mehrheit im Parlament ist zu diesem Zeitpunkt notwendig, um das Gesetz in Kraft zu setzen. Aber die Opposition ist skeptisch. Peter Jakab, Fraktionschef der Rechtsaußenpartei Jobbik, schätzt Orbáns Absicht so ein.
Mit Blick auf das Ermächtigungsgesetz, das ihnen uneingeschränkte Macht verleiht, sieht es so aus, dass sie in Zukunft mit niemandem zusammenarbeiten wollen, außer mit sich selbst. Sie wollen nicht die Zusammenarbeit, sondern, darauf deuten die Zeichen hin, die Hasspropaganda kommt wieder. Kanzleramtsminister Gulyás hat gesagt, zumindest ein Teil der Opposition drücke dem Virus die Daumen. Wie meinen Sie das? Das weise ich entschieden zurück, in unser aller Namen.
Oppositionspolitikerin Timia Szabó von der grün-liberalen Partei Párbeszéd, also Dialog, geht noch weiter. Sie warnt vor zu viel Machtfülle, vor einer Diktatur in Ungarn. Die Opposition lehnt die Ermächtigung ohne Ablaufdatum im ersten Akt ab. Was nach einer Niederlage aussieht, kann jedoch Teil von Orbáns Strategie sein. Eine Woche später, die zweite Abstimmung steht an, das Parlament ist versammelt. Draußen auf dem Platz vor dem Gebäude machen sich die Budapester so ihre Gedanken über das, was kommen wird.
Prinzipiell bin ich einverstanden, aber die unbegrenzte Ermächtigung ist eine Riesendummheit.
Die Lage rechtfertigt keinen unbegrenzten Notstand.
Die Gefahr einer Diktatur besteht nicht. Da ist die Opposition etwas zu hysterisch.
Im Parlament müssen die Abgeordneten ein langatmiges Vorlesen von Paragraphen über sich ergehen lassen. Es ist das frugale Hochamt im Gesetzgebungsprozess, die Litanei der Demokratie. Doch die Bedeutung der Buchstaben- und Paragraphenflut ist klar. Viktor Orbán ist kurz vor dem Ziel. Regieren ohne lästige Bremse per Dekret. Denn die Opposition braucht er jetzt nicht mehr, um den Notstand zu verlängern. Sie muss er nicht mehr umwerben. Bei der zweiten Abstimmung reicht ihm nämlich die Zweidrittelmehrheit und die hat er sicher. Seine Fraktionen Fidesz und der christliche Bonsai-Koalitionspartner KDNP stehen treu zu ihm. Am frühen Nachmittag ist es soweit. Die Abstimmung bringt das erwünschte Ergebnis. 137 zu 59 Stimmen, 0 Enthaltungen. Ein glasklares Ergebnis. Der Premier braucht die Opposition nicht mehr. Viktor Orbán kann jetzt per Dekret regieren. Dazu hat ihn das Parlament ermächtigt. Auch auf Präsident Ader ist Verlass. Wenige Stunden nach der Abstimmung trägt die Lex Covid bereits die Unterschrift des Staatsoberhauptes.
Hajnalban indulsz, a munkára gondol, én vagyok. Egy kórházi ágyból a plafonra bámul, vagy vigaszt remélve a pohár után nyúl, vakon keresgél, ahogy te is kerestél, én vagyok. Plakátokon masíroznak az igazi hősök, vagy elképzelt lovakon vágtatnak az ismerősök. Nekem te vagy a hősöm, kire fel kell, hogy nézzek. Milliókkal együtt lélegzel, tudom, érzed. Lehetnél te is, lehetek én is, az az egy, az az egy.
Orbáns Ungarn, so heißt das Buch, das der österreich-ungarische Journalist Paul Lendvai über das osteuropäische Land unter seinem aktuellen Regierungschef geschrieben hat. Darin legt er, wie der Titel es verrät, den Schwerpunkt auf Viktor Orbáns Politik und Persönlichkeit.
Der absolute Wille zur Macht hat das Charakterbild Viktor Orbáns schon als Studentenführer und während seiner ganzen politischen Karriere geprägt. Auch wenn er es vermochte, nicht zuletzt dank willfähriger medialer Vermittlung, überwiegend nur als zielbewusster Politiker wahrgenommen zu werden. Als Politiker mit Charakter, Bescheidenheit und einer weißen Weste.
Der ungarische Regierungschef ist also am Ziel. Er hat die Vollmacht, per Dekret zu regieren und zieht damit die Kritik der ganzen Welt auf sich, nicht nur die der Opposition im eigenen Land. Die Strategie hiergegen ist bereits erprobt.
Zweiter Akt: Kritik aushebeln, Gegner diskreditieren und die eigene Botschaft verbreiten.
Eine Echokammer der Regierung ist hier TV. In der Sendung Publikafé vom 26. März kommen nur Regierungsfreunde zu Wort. Fidesz-Mitbegründer Jolt Bayer, der zu publizistischen Flächenbombardements neigt und deshalb schon mehrfach gerügt worden ist. Silvester Sorbas vom Online-Portal Pesti Srácok und Gábor Fodor, Politologe des regierungsnahen Thinktanks Szászadvég. Sie sind sich einig, die Opposition hat Ungarn verraten. Zsolt Bayer sagt,
aus all dem ergibt sich, dass sie dem Virus die Daumen drücken. Sie drücken die Daumen, dass die Regierung die Krise nicht in den Griff bekommt.
Die Opposition stehe auf der Seite des Virus, so lautet also das Wording, das auch regierungsfreundliche Facebook-Seiten als publizistischer Transmissionsriemen ins World Wide Web tragen. Die Schmutzkampagne trägt die Konterfeis der Oppositionsführer. Auf seiner Facebook-Seite führt Viktor Orbán eine Art Corona-Tagebuch. Er inszeniert sich in Foto- und Videostrecken, streift einsam durch die Gänge seines Amtssitzes. Orbán, der Macher, auf dem Weg zum Krisenstab. Er bleibt kurz stehen.
Die Opposition hat nicht für unseren Vorschlag zur Verlängerung des Notstandes gestimmt. Deshalb ist eine Pattsituation entstanden. Unser Rettungsboot bekam ein Leck. Das konnten wir jetzt flicken.
Orbán betritt den Sitzungsraum. Die Tür schließt sich. Außenminister Péter Szijjártó bringt den Ungarn Erfolgsmeldungen, wie viele Millionen Masken aus China kommen. Die Zahlenkolonnen erinnern an früher. Ostblock, Planerfüllungslyrik. Auf Videos sieht man den Minister auf Flughäfen vor eingeschweißten Paletten, auf denen vorwärts Ungarn steht, darunter chinesische Schriftzeichen. Immer wieder betont Szijjártó, wie gut die chinesische Luftbrücke funktioniere. Im Parlament und im Netz liest er Zahlenkolonnen vor. Szijjártó ist viel unterwegs, trotz Corona-Pandemie. Besonders viel reist er auf dem Balkan herum und in den Anrainerstaaten, in denen die etwa 2 Millionen Auslandsungarn leben. In einem PR-Video bedanken sie sich artig beim Mutterland.
Wir konnten spüren, dass wir auf die ungarische Regierung zählen können, dass wir uns aufeinander verlassen können, wenn wir in Not sind, dass wir uns im Karpatenbecken aufeinander verlassen können. Diese Sicherheit bedeutet uns viel. Die Ungarn kann kein Virus trennen.
Hundert Jahre nach dem Friedensvertrag von Trianon, durch den Ungarn 2/3 seines Territoriums verloren hat, demonstriert man so Zusammenhalt. Allen voran der Außenminister.
Wir sind ein Land, in dem das Volk und die Grenzen nicht zusammenfallen. Da jeder Ungar für jeden Ungarn verantwortlich ist, kümmern wir uns auch um die Auslandsungarn.
Im Budapester Parlament fragt die grüne Oppositionspolitikerin Timia Szabó, wieso es in Ungarn selbst so wenig Schutzkleidung gibt, während in den Anrainerstaaten so viele Ungarn welche bekommen. Da wird sie von den Abgeordneten der Regierungsfraktionen niedergeklatscht. Die ungarische Presse vergleicht das mit dem sogenannten Vostopsch, dem Eisenklatschen der Ostblockzeit, dem monotonen Beifall aus dem Politbüro. Die Abgeordneten der Regierung klatschen, bis Szabós Redezeit erlischt. Die Zeitung Magyar Nemzet, die als Sprachrohr der Regierung gilt, vergleicht Szabó mit einer Zecke, die sich in der Verkleidung des Parlaments versteckt habe. Das rechte Blatt Magyar Hírlap legt nach, Szabó sei auf einer versteckten Insel in einem geheimen Labor aus einer Zecke und der DNS einer sozialistischen Politikerin geklont worden. Linksliberale werden mit Ungeziefer gleichgesetzt. Einige weibliche Abgeordnete zeigen sich solidarisch. Szabó stellt Strafanzeige.
It's a pity that Mr. Orbán didn't have the guts to appear here for a debate. And of course he realizes that it's easier to silence his Hungarian critics than members of the European Party. Because let's face it,
die Demokratie in Ungarn ist tot.
Democracy has been killed in Hungary.
Urteilt die linksliberale Abgeordnete Sophie Intfeld im Europaparlament nach der Ermächtigung Orbáns. Aus Brüssel werden Rufe laut, die ungarische Regierungspartei Fidesz müsse jetzt aber endgültig aus der konservativen EVP-Fraktion fliegen. Es wird mit finanziellen Sanktionen gedroht. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bringt ein Vertragsverletzungsverfahren ins Spiel. Einer Mahnung von mehr als einem Dutzend EU-Staaten, gerade in Zeiten der Corona-Krise, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu wahren, schließt sich Ungarn keck an. Justizministerin Varga twittert, wir fehlten da. Ungarn war zwar gemeint, aber nicht explizit benannt. Brüsseler Eigentor. Viktor Orbán richtet seinen Kritikern im staatlichen Rundfunk aus.
Womit befasst sich Brüssel? Mit uns. Es sollte sich lieber mit dem Virus und der Krankheit befassen. Aber sie sitzen in ihrer Brüsseler Blase und geben kluge Ratschläge, statt Leben zu retten. Es ist klar, hier geht es um einen politischen Angriff. Es gibt ein Netzwerk mit George Soros an der Spitze. Ich will dieses Mantra gar nicht wiederholen. Das will Ungarn ausplündern. Seine Leute sind in Brüssel, sitzen auf den Posten, von denen jetzt die Kritik an uns kommt. Lassen wir uns davon nicht beeindrucken. Retten wir das Leben der Ungarn.
Er ist in Quarantäne, der ungarische Rechtsstaat.
It doesn't raise the reason for starting the infringement procedure yet.
Why does Viktor Orbán need a state of emergency?
Ungarn ist auf allen Kanälen. Wieder einmal. Und das Gesicht von Justizministerin Judith Varga ist das Gesicht der Stunde, das jetzt über die Bildschirme flimmert. Die Juristin ist eloquent und angriffslustig.
Ungarn ist schon lange ganz oben auf der Agenda. Mein ganzes Berufsleben lang bin ich damit beschäftigt, diese ungerechtfertigten Vorwürfe zu bekämpfen. Es ist eine Mode in Europa, Ungarn zu kritisieren, denn der liberale Mainstream dominiert in den westlichen Medien. Wenn ein Politiker da nicht mitspielt, wird er in Europa abgelehnt. Ungarn hat in vielen wichtigen Dingen eine konservative Sicht auf die Dinge. Wir sehen manche Dinge kritisch. Das ist das größere Bild.
Auch Ungarns Diplomaten sind sehr aktiv in diesen Tagen, schreiben Beschwerdebriefe an Redaktionen. Tenor, wie so oft, an Ungarn werde zweierlei Maß angelegt. Die Notstandsgesetze seien doch gar nicht so schlimm. Und auch andere europäische Staaten hätten ähnliche. Das Parlament könne doch den Notstand jederzeit beenden. Das Parlament, in dem Orbán die Zweidrittelmehrheit hat. Und überhaupt tage das Parlament doch. Nach dem Motto, der Motor läuft, also muss die Demokratie fahren können. Der Außenminister bestellt nordische Botschafter ein. Auch sie müssen sich den Fake-News-Vorwurf von Peter Szijjártó anhören. Der ungarische staatliche Fernsehsender M1 führt auch CNN vor. Eine Art gelbes Verkehrsschild hinter der Fernsehansagerin fordert: Decken wir Fake News auf. Dann wird ein Interview kommentiert, das CNN-Reporterin Christiane Amanpour mit dem Außenminister geführt hat. Sie fragt darin Szijjártó nach dem Parlament in Quarantäne. Der Außenminister weist das zurück, es tage doch die ganze Zeit. Die CNN-Reporterin sagt, das sei ihr neu. Das ungarische Fernsehen reitet darauf herum, besteht auf dem Fake News-Vorwurf. Amanpour habe um ihre Selbstsicherheit gerungen, sagt der Reporter.
As you know, we don't engage in Fake News. So there's just no point in even using that term.
Dass das Parlament in Quarantäne geschickt werde, glaubten viele, nachdem Orbán nun per Dekret regieren kann. Im Gesetz gibt es zwar nur eine Bestimmung dazu, nämlich, dass die Regierung alleine entscheiden kann, wenn das Parlament dazu nicht in der Lage ist. Daniel Hegedűs vom German Marshall Fund hält allerdings das Ganze für eine Nebelkerze.
Das Ermächtigungsgesetz hat machtpolitisch gesehen nicht besonders viel bedeutet. Denn mit ihrer Zweidrittelmehrheit hat die Regierungspartei Fidesz in der Gesetzgebung sowieso praktisch freie Hände. Das Ermächtigungsgesetz hatte vor allem die Aufgabe, dass dieser machtpolitische Spielraum auch in Zeiten der Corona-Krise erhalten bleibt, wenn die Zweidrittelmehrheit theoretisch aus biologischen Gründen wegen der Krankheit hätte verloren gehen können.
Hat die ganze Welt also nur einer Art juristischem Hütchenspiel beigewohnt? Der ehemalige ungarische Verfassungsrichter Imre Vörös hält das Notstandspaket für nicht mal vereinbar mit dem ungarischen Grundgesetz, hat er im Verfassungsblog ausgeführt, einem Forum internationaler Verfassungsjuristen. Das Parlament werde der Regierung untergeordnet, urteilt Vörös im Kern, denn die entscheide, wann der Notstand vorbei ist. Und das widerspreche den Prinzipien des ungarischen Grundgesetzes. In 1995, in diesem Jahr, vollzog Viktor Orbán mit der Fidesz einen Kurswechsel nach rechts. Fortan hieß die Partei Fidesz, Ungarische Bürgerliche Partei.
Die für viele überraschende Kehrtwendung spiegelte sich bald auch in der Sprache und im persönlichen Stil wider. Immer mehr früher salopp gekleidete bärtige Rebellen waren bürgerlich angezogen und frisiert. In den Reden der Fidesz-Abgeordneten, allen voran natürlich in der Rhetorik des Parteivorsitzenden, standen neben aktuellen politischen und wirtschaftlichen Fragen immer häufiger die Bekenntnisse zur Nation, zum Ungartum, zur Heimat, zu nationalen Interessen, zur Anständigkeit, zum Bürgertum, zur Familie, zur Heimatliebe im Vordergrund. Es war ein gleitender und später beschleunigter Übergang zu den früher verpönten und karikierten konservativen Werten, zu einem Auftreten Schulter an Schulter mit den katholischen und protestantischen Kirchen und vor allem zum bewussten Ausspielen des Mythos der ungarischen Nation gegenüber den linken und liberalen politischen Rivalen. Scharfe Kritiker von links behaupteten, die Fidesz-Leute seien prinzipienlose Chamäleons, stets bereit, ihren Mantel nach dem Winde zu drehen. Diese emotionalen Vorwürfe verfehlten ihr Ziel, weil sie die tieferen Beweggründe des zweifellos zielbewussten und meisterhaft vollzogenen Schwenks nach rechts übersahen. Nach der Abspaltung des schwachen und geschickt isolierten linken Flügels nutzte Orbán gegen den Linksblock seine einzige realistische Chance für einen künftigen Erfolg: die rechtskonservative, nationalpopulistische Option. Im ersten frei gewählten Parlament war auch der Fidesz unvermeidlich die linke Opposition einer rechtsgerichteten Regierung gewesen. Nun war es, gegen das enorme Übergewicht einer sozialistisch-linksliberalen Regierung, natürlich umgekehrt.
Nebelkerze oder nicht, de facto hat das ungarische Parlament die Regierung Orbán dazu ermächtigt, per Dekret zu regieren. Und davon macht sie eifrig Gebrauch. Mehr als 100 Dekrete hat die Budapester Regierung in nur wenigen Wochen durchgepeitscht. Alles Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung.
Dritter Akt: Allein an der Macht.
Die Tinte des Präsidentenfüllers unter dem Notstandspaket ist kaum trocken. Da lässt Regierungsvize Jolt Szemyen vom christlichen Koalitionspartner KDNP bereits die erste Bombe platzen, erzählt Jenő Kaltenbach, früherer Ombudsmann des Budapester Parlaments.
Es gab bereits eine Gesetzesvorlage, eingereicht von dem Vize-Ministerpräsident Herr Szemyen. Und da gibt es eine Menge Maßnahmen, die überhaupt nicht in Zusammenhang mit der Pandemie ist.
Aber zum Beispiel sehr viel mit der Entmachtung von Bürgermeistern. Das zielt auf die Opposition, denn die hatte bei den Kommunalwahlen im vergangenen Oktober viele Großstädte zurückerobert, auch die Hauptstadt Budapest. Schutzkommissionen sollten jetzt die Macht über die Städte bekommen, die Mitglieder handverlesen von der Regierung. So der Plan. Am Morgen des 1. April wird der grüne Oberbürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, unsanft geweckt, erzählt er später auf seinem Facebook-Kanal.
Heute in der Früh bin ich aufgewacht, weil meine Kollegen mich auf etwas aufmerksam gemacht haben. In der Nacht hat die Regierung einen Gesetzesvorschlag eingebracht. Er soll die Bürgermeister unter Kuratel stellen.
Mehr als 40 ungarische Bürgermeister erheben sich dagegen, veröffentlichen einen Brandbrief.
Zum Glück hat dieser Vorschlag nur wenige Stunden überlebt. Und das gemeinsame Auftreten der Bürgermeister hat die Regierung dazu gezwungen, einen Rückzieher zu machen.
Kanzleramtsminister Gergely Gulyás erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, die Regierung strebe nach größtmöglichem Schulterschluss in der Krise, ungeachtet der Parteizugehörigkeit. Der Griff nach den Kommunen scheitert im ersten Anlauf. Im zweiten setzt die Regierung Orbán den Geldhebel an. Gergely Karácsony, Oberbürgermeister der ungarischen Hauptstadt, dazu im Fernsehsender ATV.
Jeden Tag gibt es ein Dekret, das die Einnahmen der Kommunen verringert. Die Touristensteuer haben sie uns weggenommen, die Parkgebühren, davor die Kfz-Steuer. Wir erfahren aus Pressekonferenzen, was wir zu tun haben, aber sind nicht einbezogen in die Entscheidungen, nicht mal in die, die uns betreffen. Und eins ist klar, die Wirtschaftskrise, die jetzt schon aufzieht, wird uns als Kommunen stärker belasten als die Regierung. Uns werden die Mittel genommen, um damit umzugehen. Am Ende wird ein ganzer Sektor in Unterhosen dastehen.
Ein Dekret verpflichtet die Parteien auch, die Hälfte ihres Vermögens in einen Corona-Fonds einzuzahlen. Auch das schwächt überproportional kleine Oppositionsparteien. Jenö Kaltenbach sagt,
ja, das kann man so sehen und es gibt auch sehr viele Leute in Ungarn, die das genauso sehen. Dass das ein Racheakt ist, dass das Ganze, was die Opposition bei den Kommunalwahlen erreicht hat, zunichte gemacht werden soll oder zumindest eingeschränkt.
Tisztelettel köszöntöm Önöket kedden délelőtt az operatív törzs tájékoztatóján. Elsőként kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília országos tisztifőorvosasszony tájékoztatását.
Jó napot kívánok!
Seit Mitte März ist dies für Ungarn ein vertrautes Bild. Uniformierte umrahmen auf der regelmäßigen Pressekonferenz des Krisenstabes entweder die zuständige Amtsärztin oder Regierungspolitiker. Vordergründig geht es um die Frage, wie steht das Land in der Corona-Pandemie da?
Tartunk nyilván, aki igazoltan laboratóriumi vizsgálattal pozitív az új koronavírussal szemben.
Der Krisenstab informiert über aktuelle Zahlen. Welche Botschaft aber hat die Inszenierung? Sollen sich die Ungarn an Uniformen gewöhnen? Schließlich haben Militärs die Leitung wichtiger Unternehmen und Krankenhäuser übernommen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Szilárd Németh verkündet, dass man eine Militärreserve für den Notstand schaffe. Eine halbjährige Ausbildung wird es dafür geben, ein Beschäftigungsprogramm für Menschen, die in der Krise arbeitslos werden.
A Honvédség így segítőkezet nyújt azoknak, akik a koronavírus járvány következtében veszítették el munkahelyüket.
Auf den Facebook-Seiten der Regierung präsentiert sich eine schlagkräftige Mannschaft im Stil eines Star Wars-Trailers. Ein grüner Lichtkranz erleuchtet die Mitglieder des Krisenstabes. Oberster Anführer ist Viktor Orbán. Fußnote am Rande. Am 17. April veröffentlicht Viktor Orbán auf seinem Instagram-Account ein Dekret, noch bevor es im Amtsblatt erscheint. Der Inhalt, dieses Jahr gibt es in Ungarn wegen der Corona-Pandemie nur ein schriftliches Abitur. Das Jahr der politischen Wende in ganz Osteuropa ermöglichte Viktor Orbán den Beginn seiner politischen Karriere.
In diesem Jahr wurden die Weichen für den Übergang von der Diktatur zur Demokratie gestellt. Nachdem Michail Gorbatschow dem ungarischen Regierungschef Miklós Németh bereits im März 1989 klipp und klar gesagt hatte, dass sich der Kreml weder dem Mehrparteiensystem noch der Zulassung des Privateigentums widersetzen würde, begann in der Staatspartei die Phase der ungezügelten Machtkämpfe. Auch in Ungarn führte die Entwicklung, wie schon früher in Polen, zur Gründung eines runden Tisches, um zwischen Opposition und Staatspartei Verhandlungen einzuleiten. Viktor Orbán und László Kövér nahmen für den Fidesz an diesen Sitzungen aktiv teil. Die neuen politischen Parteien und Gruppen schossen wie Pilze aus der Erde. Bis Ende 1988 zählte man 21 und bis Ende 1989 sogar 60 verschiedene Gruppierungen. Die weitaus stärkste und landesweit am besten organisierte Partei war das bürgerliche MDF, Ungarisches Demokratisches Forum, geführt vom späteren Ministerpräsidenten József Antal. Der im November 1988 gegründete Bund der Freien Demokraten, SZDSZ, mit dem Philosophen János Kiss als Vordenker an der Spitze, setzte die Traditionen der bereits im Untergrund höchst aktiven demokratischen Opposition unter den neuen Gegebenheiten fort. Der SZDSZ galt zusammen mit dem Fidesz als die Speerspitze der antikommunistischen Opposition.
Geld entziehen, öffentlich diffamieren. Die Regierung Orbán hat in den vergangenen Monaten alle Register gezogen, um die Opposition an die Wand zu drücken. All das wirkt schon nachhaltig und die Verschärfung des Strafrechts zielt auf weitere kritische Stimmen. In den Medien etwa und im Netz.
Vierter Akt. Die Folgen. Einschüchtern, vorführen, aushungern.
Mitte Mai in der Innenstadt von Budapest. Oppositionspolitiker Ákos Horthasi trägt eine Maske. Auch andere halten sich zumindest an diese Corona-Vorschrift. Die Demonstranten fordern Demokratie. Im Netz hatten Oppositionspolitiker zu der kleinen Demonstration aufgerufen. Wahrheiten sind keine Fake News, hatte es im Aufruf geheißen. Anlass ist ein Vorfall kurz zuvor. In dem kleinen Ort Szerencs im Nordosten Ungarns bekommt András Kuczynski am 12. Mai ungebetenen Besuch.
Um 6 Uhr morgens klingelte es an der Tür. Draußen stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl. Ich solle sie hineinlassen. Ich war noch im Schlafanzug.
Die Polizei veröffentlicht ein Video in den sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie die Beamten Kuczynski einen Laptop abnehmen, ihn abführen und mit auf das Polizeirevier nehmen. Sie fragen ihn aus, ob die Facebook-Einträge von ihm stammen, erzählt er später. Der schnauzbärtige Kuczynski hatte auf seinem Facebook-Profil die jüngsten Lockerungen während der Pandemie in Frage gestellt und Regierungschef Orbán mit einem Diktator verglichen. Er sei wohl angezeigt worden, erzählt er Index.hu. Der Diktator ist mittlerweile von seiner Facebook-Seite verschwunden. Der Druck hat offenbar gewirkt. Kupen ist der neue Soundtrack der Unzufriedenen in Ungarn. Auch im südostungarischen Gyula hat die Opposition zu einem Protestspaziergang aufgerufen, denn auch hier hat die Polizei jemandem einen frühmorgendlichen Besuch abgestattet. János Csóka Szücs postete in einer Facebook-Gruppe, in seiner Heimatstadt würden die Krankenhausbetten geleert, um Platz für Covid-19-Patienten zu schaffen. In einem Interview erklärt er:
Die Angst hier ist sehr groß. Wenn hier jemand einen Post liked, dann wird er angerufen nach dem Motto, das war jetzt nicht nötig. In den ersten 3 Stunden habe ich an die 300 Nachrichten bekommen von Leuten hier. Aber sie werden sich trotzdem nicht auf die Straße trauern, weil sie wissen, dass sie mit ihrem Job spielen.
János Csóka Szücs kennt die Regierungspartei gut. Bis Ende der 1990er Jahre war er selbst der örtliche Fidesz-Vorsitzende, erzählt er dem regierungskritischen Online-Portal 444.hu. Heute gehört er der liberalen Oppositionspartei Momentum an.
Ich habe immer mutig meine Meinung gesagt. Das war 1987 so, das war 1997 so, als ich aus Fidesz ausgetreten bin, und das ist heute so. Ich werde das auf meine alten Tage nicht ändern. Ich vertraue darauf, dass ich nicht zu viel Zeit in einem Polizeiauto verbringen werde.
Vor der Polizeistation von Gyula spricht Momentum-Parteichef András Fekete-Győr über das Notstandsgesetz. Es ermögliche, dass unbescholtene Anhänger der Opposition von den Behörden drangsaliert werden könnten. Die Polizei hat sich in beiden Fällen auf die Notstandsgesetze berufen, wurde allerdings von der Justiz zurückgepfiffen. Das Thema werde international aufgeblasen, urteilt die zuständige Ministerin. Kanzleramtschef Gergely Gulyás rudert zurück.
In einem Rechtsstaat kommt es vor, dass Behörden irren. Und selbst wenn Menschen nur wenige Stunden ihrer Freiheit beraubt wurden, kann eine Entschädigung gefordert werden. Das muss untersucht werden. Diese Werkzeuge dürfen nur in berechtigten Fällen angewendet werden.
Die Regierung Orbán hatte im Zuge der Corona-Pandemie auch das Strafrecht verschärft. Bis zu 5 Jahre Haft drohen bei Verbreiten von Falschnachrichten, die die Pandemie-Maßnahmen behindern oder Panik erzeugen. Dieser Paragraph wird künftig auch Journalisten das Leben schwer machen, sagt Miklós Horgitoy, der den Journalistenverband MUOS leitet.
Im ungarischen Gesetz gab es auch bisher schon einen Fake-News-Paragraphen. Der ist aber noch nie angewendet worden. Es gab 1-2 Fälle, aber das spielte bisher in Ungarn keine Rolle. Das wird sich jetzt ändern. Denn jetzt kommt so ein Gummiparagraph ins Strafrecht, der sagt, dass auch wahre Informationen, die die Öffentlichkeit beunruhigen können, mit Gefängnis bestraft werden können. Das wird künftig über jedem Redakteur, jedem Journalisten schweben. Und wir denken, das wird ein Werkzeug von Zensur und Selbstzensur werden.
Die ersten Journalisten berichten bereits darüber, dass Quellen aus Angst schweigen, dass ihnen Informationen verweigert werden mit Verweis auf das Strafrecht und mögliche Gefängnisstrafen. Per Dekret wurde den Behörden jetzt auch erlaubt, Informationen länger zurückzuhalten. Márton Gergely von der kritischen Wochenzeitung HVG meint:
Also mein Problem ist da immer wieder, dass um unsere Arbeit qualitativ richtig gut zu machen, brauchen wir Menschen, die mit Klarnamen reden. Wir brauchen kritische Töne, aber wir brauchen auch die Stimme der Regierung und der Ämter und andere Würdenträger. Und davon bekommen wir fast nichts.
Das ist nicht erst seit Einführung der Notstandsgesetze so. Der Journalistenverband MUOS beklagt seit Jahren, dass Regierungspolitiker kritischen Medien keine Informationen geben oder dass ihre Vertreter keinen Zugang mehr zum Parlament bekommen. Dafür ist der Parlamentspräsident László Kövér gerade vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof verurteilt worden. Er hatte 6 Journalisten mit einem unbefristeten Hausverbot belegt. Das schränke die freie Meinungsäußerung ein, urteilte das Straßburger Gericht.
Der überraschende Sieg des Fidesz 1998 machte den Weg frei für einen Umbau des Staatsapparates durch die dominierende politische Kraft. Der entschlossene und zügige Ausbau des Amtes des Ministerpräsidenten als durchsetzungsstarkes Zentrum der Willensbildung bei gleichzeitiger Schwächung der parlamentarischen Kontrollmechanismen kennzeichnete bereits die 4 Jahre der ersten Orbán-Regierung. Im Einklang mit der aus den USA übernommenen PR-Rhetorik stand die Person des Regierungschefs im Mittelpunkt der Kommunikation. Im Gegensatz zu allen seinen Vorgängern legte zum Beispiel Orbán 2 Tage vor den Ministern den Amtseid als Ministerpräsident ab. Wann immer der 35-jährige Regierungschef den Konferenzsaal vor Beginn der Sitzung des Ministerrates betrat, erhoben sich alle, auch die wesentlich älteren Minister, zur Begrüßung. Es gab in der Regel keine Diskussionen über die vorher im kleinen Kreis um Orbán besprochenen und beschlossenen Vorlagen. Besonders kritisiert wurde die Tatsache, dass über die Sitzungen des Ministerrates weder ein Protokoll angefertigt noch ein Tonband aufgenommen wurde. Nur Zusammenfassungen wurden später verfasst. Diese Praxis war beispiellos. Schon damals löste der Beschluss der Regierung, die Tagesordnung des Parlaments zu ändern, weit verbreitete Kritik aus. Statt wöchentlicher Sitzungen während der ordentlichen oder außerordentlichen Parlamentssessionen wurden nun nur mehr alle 3 Wochen Parlamentssitzungen einberufen. Dadurch wurde auch das Recht der sofortigen Interpellation eingeschränkt.
Mittlerweile hat Ungarn die Corona-Pandemie gut im Griff, scheint es. Wir haben die erste Schlacht gewonnen, sagt der Regierungschef. Die Kriegsrhetorik ist in diesen Monaten nicht nur in Ungarn prägend. Und wie in anderen Ländern wurden auch in Ungarn Lockerungen angekündigt. Auch was den Notstand angeht. Viktor Orbán hat angekündigt, seine Machtfülle freiwillig wieder abzugeben. Ist dann alles wieder gut? War die Aufregung nur ein Sturm im Wasserglas?
5. Akt. Die vermeintliche Rolle rückwärts.
Why does the EPP continue to protect Mr. Orbán?
Am 14. Mai bestimmt Ungarn wieder einmal die Schlagzeilen. In der Debatte des Europaparlaments geht es um die Notstandsgesetze in Ungarn, aber auch um die beiden Transitzonen an der ungarisch-serbischen Grenze. Das Vorspiel, Orbán werde nicht teilnehmen, lässt er ausrichten. Er komme nicht, weil er mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sei und will seine Justizministerin schicken. Nein, heißt es da aus dem Parlament, das sei Chefsache. Angefasst ventilieren ungarische Regierungsmedien das Thema.
Missionenrat, es beginnt Frau Kommissarin Jourova.
Thank you very much, Mr. President.
In der Debatte des Europaparlaments droht Kommissionsvize Vera Jourova damit, wer Rechtsstaat und demokratische Werte verletze, dem könne man den Geldhahn zudrehen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg vergleicht die beiden Transitzonen an der ungarisch-serbischen Grenze mit Haft. Ungarn rudert widerwillig zurück. Die Transitlager werden geschlossen, die 300 Insassen werden auf andere Einrichtungen verteilt. Im staatlichen Rundfunk sagt der Regierungschef:
Dann bitte draußen vor dem Zaun warten. Das ist die Lage jetzt. Wenn jemand nach Ungarn kommen will, dann muss er sich zur ungarischen Botschaft in Belgrad oder jeder anderen Botschaft Ungarns bemühen. Dort kann er sein Asylgesuch einreichen und wartet. Irgendwo, aber nicht auf ungarischem Territorium. Dann entscheiden die ungarischen Behörden. Das ist die neue Ordnung. Wenn die Brüsseler Bürokraten das so wollen, bitte.
In Budapest hat man die Botschaften aus Brüssel also durchaus verstanden, ungeachtet aller Trotzrhetorik. Das ungarische Staatsfernsehen vermeldet eine kleine Sensation. Am Rande eines Besuchs in Belgrad wird die Öffentlichkeit Zeuge von etwas Ungewohntem. Viktor Orbán kündigt an, Macht freiwillig wieder abzugeben. Zufall?
Irgendwann Ende Mai kann ich die besondere Ermächtigung, die ich bekommen habe, wieder an das Parlament zurückgeben. Wir geben allen eine Gelegenheit, sich bei Ungarn wegen der ungerechtfertigten Vorwürfe der vergangenen Monate zu entschuldigen. Wir haben erfolgreich unsere Heimat verteidigt, innerhalb demokratischer Grenzen. Nach dem Ende des Notstands werden wir zur gewohnten Parlamentsarbeit zurückkehren.
a szokásos parlamentális rend kereteihez vissza fogunk térni.
Heißt das nun, der Notstand ist zu Ende, alle Dekrete werden zurückgenommen, das Damoklesschwert Fake News Paragraph schwebt dann nicht mehr über Kritikern der Regierung Orbán? Keineswegs, glaubt der frühere Ombudsmann Jenő Kaltenbach. Alle Dekrete, die Orbán für wichtig halte, könnten einfach in Gesetze umgewandelt werden, mit Zweidrittelmehrheit der Regierung im Parlament. Genau das hatte Justizministerin Judith Varga im Fernsehsender ATV bereits angekündigt.
Es kann angezeigt sein, dass einige Bestimmungen in Kraft bleiben müssen. Das ist eine Formfrage. Wenn kein Notstand mehr besteht, können sie in einem Rechtsstaat nur als Gesetz weiter bestehen. Da muss man nicht alles Mögliche hineinfantasieren.
Daniel Hegedűs vom German Marshall Fund ist misstrauisch. Er hält das ungewohnte ungarische Manöver schlicht für einen PR-Trick der Regierung, einen Spielzug für die europäische Galerie. Ganz dem Muster des orbanischen Pfauentanzes entsprechend, zwei Schritte vor, einen zurück.
Die Rücknahme des Ermächtigungsgesetzes seitens Premierminister Orbán folgt eindeutig ein Kalkül. Mit diesem Schritt nimmt Orbán den Druck aus den europäischen Kritiken aus, was ihm in den nächsten Monaten günstig zu sein erscheint, wenn es über die nächste mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union entscheiden wird. Die ungarische Regierung wird die Rücknahme des Ermächtigungsgesetzes als PR-Maßnahme nutzen, um jegliche Kritik über die demokratische Qualität des Regimes zu diskreditieren.
Geld ist die Achillesferse des Orbán-Regimes, zumal in der Wirtschaftskrise, die auf die Pandemie folgen wird. Geld aus Brüssel sichert seit Jahren Orbáns Macht zu Hause. Jährlich gut 5 Milliarden Euro. Ende Mai geht den Abgeordneten ein neuer Gesetzentwurf zu, wieder eingebracht von Orbáns Vize Zsolt Semjén. Er sieht vor, dass die Regierung künftig einen medizinischen Notstand erklären kann, nach Empfehlung der Landesamtsärztin und ohne parlamentarische Debatte. Notstand quasi als perpetuum mobile. Das juristische Hütchenspiel geht also weiter. Ungarische Medien sprechen von einem 2:0 für Orbán. Nicht das Parlament hat eine Regierung, sondern die Regierung ein Parlament, urteilen das Budapester Helsinki-Komitee und die Gesellschaft für Freiheitsrechte TASS. Die Abgabe der Sondervollmachten, bloße Augenwischerei, meinen Sie. Daniel Hegedűs vom German Marshall Fund meint:
Wenn wir Maßnahmen in Betracht ziehen, die während der letzten Monaten per normale Gesetzgebung eingeführt worden sind und deshalb jetzt auch ihre Gültigkeit nicht verlieren, ist es eindeutig, dass Ungarn weitere Schritte in Richtung eines autokratischen Regimes unternommen hat. Die Kompetenzen der Sicherheitsdienste sind erweitert worden. Die Veränderung des Strafgesetzbuches, die die Verbreitung von angeblichen Fake News penalisieren, doch vor allem gegen oppositionelle Aktivisten eingesetzt sind, bleibt weiterhin in Kraft. Und die Kommunen sind teilweise ihrer Kompetenzen und Steuereinnahmen beraubt worden, weil sie seit letzten Herbst als symbolische Hochburgen der Opposition gelten. Also trotz der Rücknahme des Ermächtigungsgesetzes vereint Herr Premierminister Orbán mehr Macht in Händen als vor der Krise, während der Spielraum der Opposition wiederum schrumpft.
Ungarn unter Alleinherrschaft, Protokoll einer Ermächtigung. Das waren Gesichter Europas von und mit Stefan Oswald. Die Buchpassagen stammen aus Orbáns Ungarn von Paul Lendvai. Gelesen wurden sie von Rebecca Madita Hund. Die Regie hatte Babette Michel, Redaktion Katrin Stöbesand. Ton und Technik Oliver Dannert.